diesen Morgen. Und vor allem danke ich dir, dass du da bist. Und ich danke dir für all die Menschen, die heute Morgen da sind, die sich heute Morgen aufgemacht haben, um dir zu begegnen, um dein Wort zu hören, ja, um dich anzubeten. Danke, dass du uns jetzt diese Gemeinschaft schenkst. Und hab Dank, dass wir dein Wort haben, um daraus zu lernen, gestärkt zu werden, aber vor allem dir zu begegnen. So bitte ich dich, Herr, dass du jetzt es segnest, was gesagt wird, dass du das ins Herz fallen lässt, was direkt von dir kommt, und das, was von mir kommt, das lass fallen, Herr, und das nimm hinweg, dass nur das bleibt, was von dir ist, Herr. Danke, dass du jetzt uns zusammen segnen möchtest. Amen. Ja, ich darf noch einen lieben Gruß aus Liechtenstein ausrichten, wo ich letzten Sonntag war. Und natürlich grüße ich auch alle noch mal ganz lieb, denen ich heute Morgen noch nicht persönlich begegnet bin. Es sind ja noch ein paar dann dazugekommen. Und ich habe euch jetzt, um euch einzustimmen, erstmal ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, wer sowas schon mal von euch im Internet gesehen hat, so ein Bild. Also wir sehen dort ein Bild, was in 16 Quadrate unterteilt ist. Das nennt sich Capture. Das ist so eine Technologie, die dafür geeignet ist, um Roboter von Menschen zu unterscheiden. Und da kriegst du eine Aufgabe gestellt. Das steht hier in Englisch. Wähle alle Quadrate aus, die mit Verkehrslichtern zu tun haben. Und ich kriege da immer die Krise, wenn ich sowas sehe, weil du machst das immer 3 oder 4 Mal falsch. Das geht ja schon damit los, wenn du das Bild dort vorne siehst. Die Ampeln, na klar, das sind Verkehrslichter. Aber was ist mit den Laternen, die dort mit drin sind? Die beleuchten ja nachts die Straße, gehören die jetzt auch mit dazu? Oder bei den 2 Fahrzeugen, zumindest das Fahrzeug vorne, sieht man ja auch hier dieses Autolicht. Auch das ist ja ein Verkehrslicht. Ja, da bist du dann aufgeschmissen, klickst irgendwas an, falsch, schade, nächster Versuch. Und dann geht das so 3, 4 Bilder durch. Und ja, das ist manchmal ein bisschen gruselig. Und diejenigen, die in einem der letzten 2 Gottesdienste da waren, die können sich ja erinnern, unser Thema einer Predigtserie, die unser Pastor Roland losgetreten hat, ist ja das Thema Nachfolge. Und ich habe mir heute einen besonderen Aspekt der Nachfolge ausgesucht, nämlich die Anbetung. Anbetung ist auch Nachfolge. Und so wie wir jetzt dieses Bild gesehen haben mit diesen Verkehrslichtern, zeige ich euch jetzt mal eine kleine Bildergalerie und ihr könnt euch mal in Gedanken überlegen, wenn ihr die 6 Bilder seht und sollt ankreuzen, welches Bild ist denn für euch Anbetung? Also das ist natürlich jetzt nicht mit richtig oder falsch, sondern ihr sollt einfach die Bilder mal als kleine Inspiration nehmen. Wie könnte denn Anbetung aussehen? Zum Beispiel sehen wir hier oben links diese Frau, die dort in aller Einsamkeit und Stille Zeit mit Gott verbringt. Aber wir sehen natürlich auch dieses Bild, das große hier unten. Da sieht man eine jubelnde Menschenmenge, also überhaupt keine Einsamkeit und auch keine Stille, sondern das könnte so eine Art christliches Konzert sein. Man sieht auch, dass es ist auch dargestellt, dass andere Völker andere Religionen haben. Und da ist zum Beispiel Anbetung auch an Gegenstände geknüpft, wie bei dieser Muslima hier, dieser Gebetsteppich. Oder Anbetung kann voller Freude sein, wie hier der amerikanische Pastor John Piper, der jubelnd seine Hände erhebt. Aber genauso kann Anbetung auch sein, dass man völlig verzweifelt am Boden liegt, wie der Herr Jesus hier im Garten Gethsemane. Diese Szene soll das andeuten. Also jeder hat vielleicht jetzt ein anderes Bild vor Augen. Jeder hätte, wenn ich die Bilder vielleicht nicht gezeigt hätte, an eins dieser Bilder gedacht. Und dann vielleicht fällt euch noch dieser hier unten rechts auf. Das ist einfach ein Mann im mittleren Alter, der einen Brief schreibt. Man hätte vielleicht auch jemanden nehmen können, der eine E-Mail schreibt, ne? Und da fragt man sich, okay, hat das jetzt was mit Anbetung zu tun? Das ist ja eine Alltagstätigkeit. Der schreibt einen Brief, ne? Betet dieser Mann an? Mein Anliegen ist es, dass wir heute mal zusammen draufschauen, was auf diesen Brief geschrieben steht. Wir können also in diesen Brief hineinzoomen und finden da folgenden Text vor, den dieser Mann geschrieben hat. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt durch Christus. Wie er uns in ihm erwählt hat vor Erschaffung der Welt, damit wir heilig und makellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Ratschluss seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit dem er uns begnadigt hat, in seinem geliebten Sohn. Ja, der Mann ist also Paulus, der gerade an die Epheser einen Brief geschrieben hat. Und das sind die Worte aus dem ersten Kapitel, die Verse 3 bis 6. Und wir wollen diese Verse heute mal als Grundlage dafür nehmen, um das Wesen der Anbetung, um das da mal ein bisschen tiefer hinein einzutauchen. Wir denken an die 6 Bilder nochmal zurück, kann ja unterschiedlich aussehen. Was sagt also die Bibel über die Anbetung aus? Ich denke, es ist erstmal für jeden nachvollziehbar, diese Verse, die ich vorgelesen habe, das ist ja Anbetung und das ist ja Lobpreis. Der Paulus ist ja da ganz überschwänglich und legt hier los, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann später fällt ja auch der Begriff Lobpreis, der Herrlichkeit seiner Gnade. Also dieser Text ist so in diesen Anbetungen, in den Lobpreis so eingerahmt. Eigentlich geht er ja noch länger, das sind ja eigentlich die Verse 3 bis 14, wenn man diesen ganzen Text als Ganzes zusammenfasst. Und ich denke, euch ist auch klar, dass dieser Text ja auch mehr ist als einfach eine Aneinanderreihung von irgendwelchen biblischen Wahrheiten. Was bewegt also Paulus, Gott so überschwänglich zu loben? Das Erste, er uns in ihm erwählt hat vor Erschaffung der Welt. Auf dieses Stück will ich als Erstes eingehen, die Erwählung, die Lehre der Erwählung. Eine biblische Wahrheit, die eher selten gepredigt wird und Manfred guckt mich gerade mit großen Augen an. Er kennt vielleicht auch, kennt ja die Kirchengeschichte gut, ne? Er weiß, dass diese Lehre auch Streit verursacht hat und Diskussion. Aber erstmal, was besagt diese Lehre der Erwählung? Die Lehre besagt, dass Gott alle Menschen, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben, so wie er in der Bibel gezeigt wird, erwählt hat, noch bevor Gott die Erde überhaupt erschaffen hat. Der Satzbau, den wir hier vorfinden in diesem Text, ist ja durchaus kompliziert. Und so kann das auch sein, dass uns dieses Stückchen auch mal schnell durch die Lappen geht, dass wir darüber hinweglesen, ohne dass uns das beeindruckt. Weil auch dies ist natürlich nicht ganz leicht, diesen Text auch zu lesen. Das muss man ja zugeben. Aber wenn man sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, bevor die Erde erschaffen wurde, hat Gott schon diejenigen erwählt. Also das ist ja, ich weiß das, Gott hat mich erwählt, bevor er die Erde erschaffen hat. Und das ist ja ein Wunder, also das ist was Riesengroßes. Ein Stück weit haben wir uns ja in der Jahreslosung 2023 auch daran erinnert, du bist ein Gott, der mich sieht, war damals die Jahreslosung. Und da hatten wir eine praktische Geschichte dahinter, die auch ein bisschen ins Herz geht. Da fällt uns das vielleicht leichter, aber Gott hat die Menschen erwählt vor Grundlegung der Erde. Eine große Wahrheit und eine Sache, die uns beeindrucken kann. Ich habe es aber auch schon angedeutet, es ist auch eine Sache, die zu Diskussionen geführt hat. Ein bekannter Name ist dafür der Theologe Johannes Calvin. Der hat diese Wahrheit besonders sehr betont. Und ein Stück weit sind die Anhänger dann zu der Erkenntnis dann gekommen, ja, wenn Gott die Menschen schon vor Erschaffung der Erde rausgesucht hat, dann sind ja diejenigen, die er nicht rausgesucht hat, dann sind die ja quasi dafür erschaffen worden, um später verdammt zu werden, oder? Das wäre ja dann die Schlussfolgerung. Und das macht natürlich eine große Not. Und dann kommen natürlich die Leute an, die dann so einen Satz finden, aber Gott möchte doch, dass alle Menschen errettet werden. Ne? Das spricht er überhaupt nicht. Also das, da haben wir ja dann schon ein bisschen ein Stück weit einen Konflikt irgendwo, ne? Wir haben natürlich auch ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben, als wir durch das Johannesevangelium gegangen sind, hatten wir auch immer wieder dieses Thema mit dieser Erwählung. Das hat uns da Schwierigkeiten an manchen Texten bereitet. Und gerade wenn man an Judas Iskariot denkt, der ja Jesus verrät und sich danach umbringt, da haben sicher alle schon mal drüber nachgedacht, na, hatte der denn überhaupt eine Chance, errettet zu werden? Weil es heißt ja, die Schriften mussten erfüllt werden, dass Jesus verraten wird. Und der Judas war nur der Mensch, der ja dafür quasi vorherbestimmt war. Was ist da passiert? Wurde er nur dafür erschaffen, um Jesus zu verraten und dann verloren zu gehen? Es ist also eine sehr, sehr große Spannung, die in dieser Lehre drin steckt. Und sie hat Diskussion verursacht, sie hat auch Angst verursacht. Die zwei großen Prediger John Bunyan und Charles Spurgeon, die sehr bekannt sind und ja durch deren Werk ja viele Menschen zum Glauben gekommen sind, die hatten da auch riesengroße Angst. Die haben das mit der Erwählung gelesen als junge Männer und haben gedacht, oh, ich gehöre nicht dazu. Und dann konnten die Tag und Nacht nicht schlafen, weil die so sehr Angst hatten, dass sie eines Tages nicht mehr aufwachen und dann in ewiger Verlorenheit sind. Also das ist wirklich eine ehrfurchtserweckende Lehre. Und als sie dann aber den Durchbruch im Glauben bekommen haben, dann hat sich das Ganze gedreht. Plötzlich war diese Lehre für sie wunderbar und herrlich, weil sie wussten dann, sie konnten das von ganzem Herzen bekennen, ich bin von Gott erwählt vor Grundlegung der Zeit, vor Grundlegung der Welt, vor aller Ewigkeit hat Gott uns schon ausgesucht, hat Gott mich schon ausgesucht. Und das ist ein Grund, um anzubeten. Wer das weiß, dass Gott schon einen erwählt hat, bevor die Welt erschaffen wurde, das ist was Riesengroßes, Herrliches und sollte uns anbeten lassen, so wie Paulus in diesem Bibeltext. Wir dürfen wissen, dass wir für immer zu Gott gehören, weil wenn Gott eine Entscheidung trifft, dann macht er das ja nicht rückgängig. Also lasst euch davon keine Angst machen von dieser Lehre. Haltet es im Gleichgewicht. Ja, Gott erwählt Menschen, aber Gott beruft auch gleichzeitig Menschen, dem Evangelium zu gehorchen. Das steht auch ganz klar und ist auch eine Lehre von Paulus. Er widerspricht sich also nicht, sondern sie ergänzen sich. Ein zweiter Punkt, der Paulus laut jubeln lässt: Gott handelt nach dem Ratschluss seines Willens. Gott handelt nach dem Ratschluss seines Willens. Ich habe das ja hier überschrieben. Gott ist souverän. Das ist ein Begriff, der vielleicht unter Theologen gerne genutzt wird. Die Souveränität Gottes. Ganz salopp gesagt heißt das, Gott macht, was er will. Gott macht, was er will. Aber wenn wir uns heute die Welt anschauen, denken wir eigentlich eher, es ist genau umgedreht. Gott macht gar nichts mehr und die Welt macht, was sie will. Heute sind ja viele Menschen, die sich da brüsten und sagen, mir hat keiner was zu sagen und mich kann keiner zähmen. Und wir sehen das natürlich vor allem bei Menschen, die besonders viel Macht haben. Und als Beispiel sind ja nur die Präsidenten Wladimir Putin und Donald J. Trump zu nennen. Da kann man doch sagen, die machen wirklich, was sie wollen. Die scheren sich nicht drum, wie es den Menschen auf der Welt geht. Die interessiert gar nicht, was sie anrichten, sondern die machen so, wie sie es wollen. Könnten ja theoretisch als reiche Männer auch einfach in dem Alter noch ein bisschen das Leben genießen und Golf spielen gehen oder ein bisschen durch die schöne Natur reiten. Aber stattdessen führen beide Männer Krieg und stürzen damit Millionen Menschen in große Katastrophen. Müsste es nicht eher heißen, wenn die Bibel sie kennen würde, dass Trump und Putin souverän sind? Doch lasst uns mal überlegen, wo werden die zwei Männer in 20 Jahren sein? Da werden die Leiber 6 Fuß unter der Erde liegen. Und wo die Seelen dann sein werden, das Körperlose, gut, das weiß Gott. Das weiß Gott, ob sie noch errettet werden oder ob sie verloren gehen. Aber die Leiber werden mit ziemlicher großer Sicherheit in 20 Jahren unter der Erde liegen. Sie haben dann eben nicht mehr die Macht, noch die Welt in Not zu stürzen. Sie haben auch nicht mehr die Macht, von ihren Taten vielleicht umzukehren und stattdessen Gutes zu tun. Genauso haben sie auch keine Allwissenheit. Ob Trumps Abenteuer im Iran funktioniert, das weiß Trump nicht. Wer soll das schon sagen, wie diese ganze Geschichte aussieht, wie sie ausgehen wird? Man weiß auch nicht, wie lange diese Politiker noch die Macht haben und diese Freiheit haben, Entscheidungen zu treffen. Weiß ja keiner, wie alt man wird. Deswegen ist Paulus Ansicht richtig. Es ist inspiriertes Wort Gottes und es besagt, Gott ist souverän und das bedeutet, dass Gott vollkommen frei ist, alles zu tun und zu lassen, was er will. Darin ist seine Ewigkeit, die sich von uns Menschen unterscheidet. Wir haben den Anfang, aber Gott nicht. Gott ist ewig. Gott hat alle Macht. Putin zum Beispiel, um nochmal darauf zurückzukommen, der konnte eben nicht verhindern, dass die Sowjetunion untergeht, was ihn so sehr betrübt heute, was er sagt, die größte Katastrophe im letzten Jahrhundert. Aber Gott konnte machen, was er will, Putin nicht. Gott ist ewig, allmächtig, er weiß alles und er ist auch vollkommen frei in seinem Handeln. Wer will denn durchkreuzen, was Gott beschlossen hat? Schaut mal, der Satan, der Teufel, der ist noch viel, viel stärker und hat noch viel mehr Macht als Trump und Putin. Und er hat zum Beispiel versucht, vor 2500 Jahren durch den Mann Haman das Volk der Juden zu vernichten. Und vor 80 Jahren später hat ein Mann namens Adolf Hitler genauso versucht, Juden zu vernichten. Im Endeffekt hat Hitler auch ein Drittel der Menschen getötet, aber ihm ist es halt nicht gelungen, dieses Volk vollkommen zu vernichten. Und auch ein Satan ist ein besiegter Feind. Der macht zwar noch große Not, aber sein Ende ist schon gewiss. Wenn wir also bitten im Vater unser, dein Wille geschehe, so können wir uns da sicher sein, dass das ein Gebet ist, was hundertprozentig erfüllt wird. Und das Herrliche an der Souveränität Gottes ist ja sogar, dass er uns Menschen ja begrenzte Freiheiten schenkt. Wir Menschen können ja ein Stück weit im Rahmen, was Gott uns gibt an Freiheit, können wir ja tun und lassen, was wir wollen, aber halt in einem begrenzten Maß. Und trotzdem kommt Gott mit dieser Welt ans Ziel. Obwohl er den Menschen Freiheiten gibt, kommt Gott damit ans Ziel. Die Menschen, die Gott nicht kennen, die ängstigen sich vielleicht, was da am nächsten Tag passieren wird. Aber wir als Gläubige können da laut ausrufen, ich lobe den Höchsten und preise und verherrliche den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Daniel 4, Vers 31 und 32. Und trotzdem können wir diese Souveränität Gottes so loben. Trotzdem haben wir heute Menschen vorne gehabt, wie die Charlotte, die gesagt hat, mir fällt das schwer, meine Mutter so zu sehen, wie sie krank ist und trotzdem Gott dafür anzubeten. Die Katrin war vorne und hat gesagt, was das für eine Not ist, wenn unsere Kinder eben nicht zum rettenden Glauben kommen. Und können wir da trotzdem sagen, es ist wunderbar, dass du machst, was du willst. Ich lobe dich dafür, dass du tust, was du möchtest und dass alles in deiner Hand liegt. Letztendlich ist das eine Lehre, die natürlich auch ein Stück weit uns herausfordert und uns, und wenn wir da im Schmelzofen der Nachfolge sind und da Schwierigkeiten ausgesetzt werden, dann fällt uns das schwer, dass wir das bekennen, wie im Römer 8, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Und natürlich macht uns ein Wesen, das mit so einer riesengroßen Macht ausgestattet ist, muss ja eigentlich auch zwangsläufig auch eine gewisse Angst erzeugen. Paulus ist da eine gute Gesellschaft für uns. Auch er hatte riesengroße Schwierigkeiten in seiner Nachfolge und viele Probleme und Drangsale und Schmerzen. Aber er kann Gott für seine Souveränität loben. Warum? Im 1. Johannes 4, Vers 8 steht geschrieben, Gott ist Liebe und wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Die Liebe Gottes ist also dieses Puzzlestück oder diese Verbindung der Liebe Gottes, mit der Souveränität Gottes ist das, was Gott eigentlich dann wirklich so richtig, richtig gut macht. Weil wir wissen, dass dieses unwiderstehliche Wesen da im Himmel, dass er auch vollkommen gut ist. Und wenn wir den Vers aus 1. Johannes 4 da nehmen, da sehen wir auch, dass Erkenntnis Gottes mit der Liebe Gottes ganz, ganz eng verknüpft ist. Man kann also ein großes Bild von Gott haben, von seiner Macht und so weiter, aber nur, wenn wir das auch im Hinblick, wenn wir die von dieser Liebe Gottes wissen und das erkannt haben, nur dann wird uns das was Persönliches. Ansonsten bleibt Theologie kalt und hat mit unserem Leben nichts zu tun, wenn sie nicht mit der Liebe Gottes verknüpft ist. Auch hier ist diese Liebe Gottes ist natürlich ein Geheimnis, ein Mysterium, was wir ohne die Hilfe des Heiligen Geistes kaum erfassen können. Auch hier sehen wir, wenn wir die Welt beobachten, dass kleine Kinder manchmal schon in jungem Alter zum Glauben kommen und über die Liebe Gottes jubeln, während irgendwelche hochbelesenen Professoren dieses große Wunder der Liebe Gottes einfach verborgen bleibt. Die Liebe Gottes sollte uns also auch ebenso in Ehrfurcht versetzen wie auch die Lehre von der Erwählung und von Gottes Souveränität. Paulus wird ja später dann im Epheserbrief schreiben, dafür beten, dass er dieser Gemeinde schenkt, dass sie die Breite, Länge, Tiefe und Höhe der Liebe Christi erkennt. Die ja doch alle Erkenntnis übersteigt. Breite Liebe, tiefe Höhe, das sind ja quasi schon wie vier Dimensionen. Also ich habe Schwierigkeiten, mir eine vierte Dimension vorzustellen. Das ist ein mehrdimensionalen Raum, mit sowas haben Mathematiker zu tun. Es ist eine Sache, die uns unheimliche Schwierigkeiten macht. Und so ist auch die Liebe Gottes eine Sache, die eigentlich auf höchste Weise übernatürlich und kaum zu verstehen ist. Man kann sich die Liebe Gottes wie so einen riesengroßen Ozean vorstellen. Und wenn wir auf unsere Ozeane schauen, dann habe ich nachgelesen, dass nur 5% der Weltmeere und sogar weniger als 0,01% des Tiefseebodens überhaupt erforscht sind und auf Karte gebracht wurden, trotz dieser technischen Möglichkeiten, die wir haben. Irgendwie komme ich mir da so ähnlich vor. Zu Hause habe ich Studienbibeln rumstehen, über 10 Stück, dazu Kommentarbände. Ich habe Hilfsmittel, um griechische und hebräische Wörter zu verstehen. Und trotzdem denke ich immer, ja, meine Väter und diejenigen, die vor mir geglaubt haben, die haben irgendwie diese Liebe Gottes viel tiefer erkannt. Aber der Text, der gibt uns einen groben Einblick, wie groß Gottes Liebe ist. Schaut mal, wir haben Gottes Liebe segnet uns mit jedem geistlichen Segen. Das ist quasi wie eine Art Überschrift zu verstehen, weil Paulus ja diesen ganzen geistlichen Segen dann aufzählt. Und er ist ja nicht bei Vers 6, sondern erst bei Vers 14 zu Ende. Zum Beispiel schenkt Gott uns, dass wir Heilige werden. Dass jeder, der an Christus glaubt, ist ein Heiliger. Er gehört ja nicht mehr zur Welt, sondern zum Himmelsreich. Heilig bedeutet ja abgesondert. Wir sind abgesondert von dieser Welt und werden ins Himmelreich versetzt. Und eng damit verbunden ist auch dieses Makellos. Dieses Makellos beginnt, wenn wir seinen Geist empfangen haben, dass Gott an uns arbeitet, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass er uns in das Bild seines Sohnes verwandelt. Und das passiert nicht in einem Augenblick, sondern das ist ein schrittweiser Prozess. So lange, bis Jesus seine Gemeinde in den Himmel holt. Und dann kriegen wir einen neuen Körper, der vollkommen ist, der so ist wie Jesu Körper. Dann sind wir wirklich makellos und zum Ende gebracht. So viel Liebe hat Gott zu uns, dass er uns seinem Sohn gleichgestaltet. Das steht im 1. Johannes 3 direkt so drin. Wir werden sein, wie er ist und wie er ist. Das ist absolut unvorstellbares Wunder, so zu sein, dass man dann so sein wird wie Jesus. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir dann Götter werden. Ne? Also das muss man natürlich in dem Moment auch sagen. Aber wir sind dann nicht mehr müde. Wir sind frei von Sünde. Wir haben da wirklich alle wunderbaren Dinge. Das ist total schön. Und Gott schenkt uns in seiner Liebe auch die Sohnschaft. Also das bedeutet natürlich für Männer und Frauen, wir sind Gottes Kinder. Wir sind direkt mit Gott verbunden. Wir sind Gottes Kinder. Eine Besonderheit in diesem Text ist allerdings, dass dieser Segen für die gilt, die in Christus sind. In Christus. Das steht, finden wir hier. Einmal hier, durch Christus, in ihm, da ist ja auch Jesus gemeint. Nochmal durch Christus, durch Jesus Christus und am Ende in seinem geliebten Sohn. Hier wird also viermal ganz deutlich betont, dass dieser Segen nur für diejenigen ist, die wirklich zu Jesus gehören, die in Jesus sind. Also das, ich habe am Anfang immer meine Schwierigkeiten gehabt mit dieser Formulierung, aber heute liebe ich sie, weil in Jesus sein ja bedeutet, dass man wirklich ein Teil von ihm geworden ist, dass man untrennbar mit ihm verbunden ist. Das ist ja auch noch mal, hat ja nochmal damit auch zu tun mit dieser Lehre der Erwählung, dass Gott da eben einfach keinen Rückzieher macht, sondern wenn du einmal an Jesus glaubst, dass du dann für immer mit ihm verbunden sein wirst. Gleichzeitig bedeutet aber auch dieses in Jesus Christus sein, dass Jesus eben durch Golgatha das uns erst alles erkauft hat. Also nur weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, wir werden zur Osterzeit jetzt einen besonderen Augenmerk dann drauf haben, Karfreitag ist ja bald, und nur weil Jesus für uns gestorben ist, erhalten wir diese Segnungen. Jeder dieser Segnungen ist also durch Jesus Christus erkauft worden und sie sind nur im Kreuz zu finden. Ja, das ist natürlich über die Liebe Gottes jetzt zu reden in der kurzen Zeit. Ich muss das einfach, ich habe mir da natürlich eine schwierige, eigentlich unlösbare Aufgabe gestellt und kann hier wirklich nur sagen, geht wirklich, wenn ihr die Bibel aufschlagt, dem selber nach, dass ihr auf jeder Seite nach dieser Liebe Gottes sucht. Ihr müsst das selber erfahren. Es kann jemand davon erzählen, wie schön das ist, wenn die Sonne auf einen strahlt und was das für eine Wärme gibt. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem, wenn man das selber erlebt. Der französische Autor Antoine de Saint-Exupéry, der den kleinen Prinzen geschrieben hat, sagte da sehr treffend: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Also wenn ihr jetzt eine Sehnsucht nach der Liebe Gottes habt und euch danach ausstreckt, dann hat die Predigt das erreicht, was sie erreichen wollte. Ich sehe schon, dass diese Folie, die ist schon, weiß nicht, warum, ob ich die aus Versehen vorgedrückt habe. Ich möchte also jetzt zusammenfassen, was aus diesen Darlegungen hervorgegangen ist. Das Wesen der Anbetung ist also das Kennzeichen der Kinder Gottes. Menschen, die nicht zu Jesus gehören, die sich nicht bekehrt haben, die gar nicht wissen, dass sie sündig sind und Errettung brauchen, für die wird das alles langweilig sein. Die werden da nichts Schönes finden an so einem Text. Die werden sich da nicht dafür begeistern können. Die Anbetung ist also wirklich ein Erkennungszeichen der Kinder Gottes. Und was wir jetzt gesehen haben, war diese Begeisterung, die ich hoffe, ein Stück weit rübergebracht zu haben, die Paulus da hatte, nämlich dieses Staunen, Wertschätzen und Bewundern von Gottes Wesen, seiner Größe, seiner Liebe und dem, was dadurch auch in seinen Taten sichtbar wird. Dass das, was Gott tut, macht ja sichtbar, wer er ist. Und ein Anbeter wird sich darüber freuen. Und ein Anbeter, der schon gereift ist, der wird sich sogar noch mehr darüber freuen, wie Gott ist, als das, was Gott für ein Gutes tut. Also ich bin dankbar für eine liebe Frau, für meine Gemeinde, dafür, dass Frieden ist, dass ich was zu essen habe. Aber die größte Freude und das Gut, was uns ja nie verloren gehen kann, ist Gott selbst. Egal in welchen Lebenssituationen wir sein werden, Gott selbst kann uns nicht verloren gehen. Ja, und natürlich, können wir diese Dinge auch bloß dann entdecken, wenn wir wirklich Gottes Wort studieren. In der Bibel, im Wort Gottes, sind halt diese Schätze der Weisheit und Erkenntnis Gottes verborgen. Und wenn wir bloß einmal in der Woche eine Predigt hören, dann wird das nicht ausreichen, um gereifter Anbeter zu werden. Ein Anbeter ist in der Bibel zu Hause. Und man kann ja klein anfangen. Man kann den Psalm 23 lesen oder der Psalm 100, ein schönes Beispiel, und kann sich, wie die Angelika das schon gesagt hat, einfach mal in diese Wörter, und wenn es bloß ein einziger Vers ist, mal richtig rein vertiefen und sagen, was bedeutet das? Was sagt das über Gott aus? Und was hilft mir das in meinem Leben? Letztendlich macht Paulus auch im Text deutlich, ja, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das sagt er im Vers 6 und das sagt er aber bis zum Vers 14 noch drei weitere Male. Und wenn einer, der Hebräisch spricht, dreimal hintereinander was betont, dann will er damit zeigen, dass das besonders wichtig ist. Anbetung ist der Sinn des Lebens und ist der Grund, warum Gott uns erschaffen hat. Er sagt, Gott tut diese ganzen guten Dinge dafür, dass wir ihn anbeten. Und es ist auch der erste Artikel im Westminster-Bekenntnis, dass das der Sinn unseres Lebens ist, uns an Gott zu freuen und ihn für immer zu verherrlichen. Gott segnet und wir loben ihn dafür. Und als letzter Punkt für das Wesen der Anbetung. Anbetung bedeutet, dass man sich Gott unterwirft. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Bilder, die ich euch gezeigt habe, wie Jesus Christus dort im Garten Gethsemane liegt, völlig verzweifelt und eigentlich nicht an das Kreuz möchte, weil er bedeutet, was das für schreckliche Qualen bedeutet. Das wird ihm da bewusst. Aber am Ende sagt er nicht das, was ich will, sondern das, was du willst. Und wenn wir so eine Wortstudie machen, im Hebräischen das Wort für anbeten, Schara, und im Griechischen das Wort proskuneo, dann werden wir feststellen, dass die Wörter sogar sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen bedeuten die das Gleiche, nämlich sich niederwerfen, auf die Knie fallen. In manchen Bibelübersetzungen wird das sichtbar, an die einen schreiben und er betete an und die andere Bibelübersetzung sagt, er warf sich nieder. Ist also das Gleiche. Wir erinnern uns an die Souveränität Gottes, dass wir uns Gottes Willen unterordnen möchten, wenn er etwas macht, was es uns in dem Moment gerade nicht gefällt. Da die Zeit schon wirklich sehr spät ist, möchte ich bloß noch mal euch Lust machen, damit euch das nicht verloren geht, in der Anbetung zu wachsen. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Wer viel anbetet, dessen Glaube wird gestärkt sein und dieser Mensch wird gerüstet sein für schwere Zeiten. Wer viel anbetet, wird sich aber auch an Gott freuen, so wie Paulus sich freut. Er wird sich über die Eigenschaften Gottes freuen und wird da in der Bibel immer wieder neue Herrlichkeiten finden. Und wenn man das miteinander kombiniert, dann wird diese Freude an Gott und dieser gestärkte Glauben, was ja beides durch den Heiligen Geist hervorgebracht wird, wird uns auch helfen, vor Menschen Zeugnis über Jesus zu geben. Wir werden mutige Bekenner werden, die sich eben nicht für das Evangelium schämen. Wir dürfen haben Freiheit von Ich-Bezogenheit. Wer einen riesengroßen Gott anschaut, der wird selber immer kleiner, so wie Johannes das sagte, er muss wachsen, aber ich muss abnehmen. Es wird auch unsere Gemeinde stärken. Wir werden, wenn wir alle vom Heiligen Geist erfüllt sind, werden wir enger zusammenwachsen. Dann sind wir wie so ein Orchester, was perfekt eingestimmt ist, wo der Lobpreis und die Anbetung ein wunderbarer Wohlklang für Gott sein wird, weil wir direkt vom Heiligen Geist dirigiert werden. Und die Anbetung fördert auch unsere Heiligung. Heiligung bedeutet ja, dass man immer mehr in Jesu Bild umgestaltet wird. Und letztendlich stellt uns das Wort aus 1. Johannes 1, Vers 6 vor die Wahl, ob wir entweder in Gemeinschaft mit Gott stehen wollen oder ob wir in der Finsternis wandeln. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Weil Gott Licht ist, können wir nur bei Gott sein, wenn wir nicht in der Finsternis sind. Das ist ja auch physikalisch unmöglich. Man kann ja nicht gleichzeitig im Licht und in der Finsternis sein. Und der Heilige Geist, der will uns eben Appetit machen, dass wenn wir die Freude der Anbetung erleben, dass wir dann nicht gleichzeitig sündigen können oder Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Wir haben die Wahl, was uns dabei wichtiger ist. So spricht uns die ganze Quintessenz also dieses Wortes ist, übe dich in der Anbetung. Die leibliche Übung nützt wenig, die Anbetung aber ist für alles nützlich. Mit diesem Üben ist das Üben eines Sportlers gemeint. Ein Sportler, der jeden Tag trainiert, um eben ein Leistungssportler zu sein. Meine Frage an euch, wollt ihr heute die Entscheidung treffen, Leistungssportler in der Anbetung zu werden? Übe dich an der Anbetung, die leibliche Übung nützt wenigs, die Anbetung aber ist für alles nützlich. Amen.